Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 15. Juli 2022, gleich dem 24. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi: Iran ist heute stärker denn je zuvor. Iran verurteilt inakzeptables Urteil gegen Hamid Nouri nach illegalem Prozess. Iran übt scharfe Kritik an gemeinsamer Biden-Lapid-Erklärung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi: Iran ist heute stärker denn je zuvor. Die Islamische Republik Iran ist heute nach Ansicht des Präsidenten stärker denn je zuvor. Gestern Donnerstag ist Raisi nach seiner Ankunft in der Provinz Kermanschah sofort mit dem Hubschrauber in die Grenzgebiete des Iran und des Irak geflogen. Und während er sich nahe der gemeinsamen iranisch-irakischen Grenze aufhielt, besuchte er auch das Grenzterminal und den Zoll Parviz Khan in der Stadt Qasr-e Shirin. In einer Rede vor Menschen in der Imam Khomeini Sporthalle der Stadt Kermanschah sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi, dass die Einmischung der USA und seiner Verbündeten in der Region sei die Ursache der Unsicherheit und fügte hinzu, die muslimischen Nationen der Region hassen die demütigenden Beziehungen der USA und seiner Verbündeten. Das zionistische Regime sollte wissen, dass es nicht gierig sein sollte, erklärte Raisi und fügte hinzu, die USA und ihre Verbündeten sollten wissen, dass die große iranische Nation keine Unsicherheit und Krise in der Region akzeptiert. Der Präsident bezeichnete Kermanschah auch als Kreuzung für den wahren Transit und sagte, Kermanschahs Nähe zum Irak ist eine gute Gelegenheit, Grenzmärkte zu aktivieren. Iran verurteilt inakzeptables Urteil gegen Hamid Nouri nach illegalem Prozess. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, hat die Entscheidung eines schwedischen Gerichts, den ehemaligen iranischen Amtsträger Hamid Nouri aufgrund unbegründeter Anschuldigungen der Terrorgruppe Mujahedin Khalq, MKO, zu lebenslanger Haft zu verurteilen, vehement als inakzeptabel zurückgewiesen. Kanani verurteilte scharf die politische Erklärung des schwedischen Gerichts, dass grundlose und fabrizierte Anschuldigungen gegen die Islamische Republik Iran und ihr Justizsystem erhoben hat, sowie die lebenslange Haftstrafe gegen Hamid Nouri. In einer Erklärung vom Donnerstag beschuldigte das schwedische Gericht Nouri der Beteiligung an dem, was sie als Tötung inhaftierter Dissidenten bezeichneten, und erhob auch Vorwürfe gegen das iranische Justizsystem. Seine Ankläger behaupten, Nouri sei 1988 an der Hinrichtung und Folter von MKO-Mitgliedern beteiligt gewesen. Nouri hat die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen. Nouri werde bei seiner Ankunft in Schweden am Flughafen Stockholm im November 2019 festgenommen und sofort inhaftiert. Die Islamische Republik Iran weist die Bestimmungen der Gerichtserklärung einschließlich des rechtswidrigen Urteils gegen Herrn Nouri grundsätzlich zurück und hält sie für verzerrt und inakzeptabel, betonte Kanani. Was zwischen den Zeilen der heutigen Bekanntgabe des Urteils zu lesen ist, ist, dass das schwedische Justizsystem praktisch den Terrorismus unterstützt und fördert, anstatt dem iranischen Volk gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein, weil es zugelassen hat, dass eine terroristische Sekte in seinem Land aktiv ist und weil es seine internationale Verantwortung verletzt hat, den Terrorismus wahllos zu bekämpfen. Für die Islamische Republik Iran ist es glasklar, dass der Fall von Herrn Nouri nur ein Vorwand für eine politische Maßnahme war und dass es an echten Beweisen und jeglicher Rechtsgrundlage fehlt, bemerkte er. Unter Bezugnahme auf die Gräueltaten der MKO-Terroristen gegen die Menschen in Iran und im Irak drückte der Sprecher sein tiefes Bedauern darüber aus, dass Schweden trotz einer guten Geschichte der Beziehungen zu Iran den böswilligen Zielen der MKO-Propaganda zum Opfer gefallen ist und sein Justizsystem zerstört hat, indem es den kriminellen Zielen der Gruppe dient und sich praktisch an der Schönmalerei des Terrorismus beteiligt. Kanani sagte, der Aufruhr durch die MKO ist heute in Stockholm in Verbindung mit der Konzentration und dem Druck der Anti-Iran-Medien in der Nähe des Gerichts, in dem das Urteil gefällt wurde, zeige, dass sie entschlossen seien, dem Gericht ihren gewünschten Ausgang des Falls aufzuzwingen. Während seiner 30-monatigen Haft in Einzelhaft wurden Herrn Nouri die grundlegendsten Menschenrechte entzogen, sagte er und stellte fest, dass der rechtswidrig inhaftierte iranische Staatsbürger systematischer Misshandlung ausgesetzt sei, einschließlich körperlicher Angriffe durch die Gefängniswärter. Darüber hinaus war er aufgrund auferlegter Beschränkungen, einschließlich des fehlenden Zugangs zu einem Arzt, nicht in der Lage, den Text der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vollständig zu lesen. Daher sind die Behandlungen und die auferlegten Beschränkungen gegen Herrn Nouri ein eklatantes Beispiel für die Verletzung der Menschenrechte durch diejenigen, die behaupten, sich für solche Rechte einzusetzen, sagte er. Nouri sei auf der Grundlage von Lügen und vorgeladenen Zeugen des MKO unter dem starken Druck und der Propaganda des Terrorkults rechtswidrig vor Gericht gestellt worden, sagte der Sprecher und stellte fest, dass die Terrorgruppe das Urteil des Gerichts bereits angekündigt und darauf bestanden habe, das Urteil mit allen möglichen Mitteln durchzusetzen. Der Sprecher wies auch auf das unfaire Verfahren in Schweden hin und sagte, trotz ihres Anspruchs auf Unabhängigkeit hätten die schwedischen Justizbeamten Nouri nicht einmal erlaubt, seine Zeugen vorzuladen und seine Rechte zu verteidigen, obwohl das Gericht in seiner 27. Sitzung eine direkte Videoverbindung mit der MKO-Basis in Albanien nach Abstimmung mit der albanischen Staatsanwaltschaft aufnahm und der Gruppe eine umfassende Gelegenheit bot. Er fügte hinzu, dass das schwedische Justizsystem während des Prozesses nur wenige Tage für die Verteidigung aufwende, was im Vergleich zu der Zeit, die den Klägern für die Erhebung der Klage angeboten wurde, unbedeutend und unfair sei. Während Iran vehement gegen das Urteil des Gerichts protestiert, dem jede rechtliche Zuständigkeit und Grundlage fehlt, macht es Schweden für den Schaden verantwortlich, der den bilateralen Beziehungen durch den Prozess zugefügt wurde, so Kanani abschließend. Iran übt scharfe Kritik an gemeinsamer Biden-Lapid-Erklärung. Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat die gestern von dem US-Präsidenten Joe Biden und dem israelischen Premierminister abgegebenen Erklärung scharf kritisiert. Dazu teilte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani am Donnerstagabend in einem Tweet mit: In der gemeinsamen Erklärung von Joe Biden und Lapid wird das feste und entschiedene Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Wahrung der Sicherheit und militärischen Überlegenheit Israels betont. Täuschen Sie sich nicht. Das Ziel ist nicht nur der Iran, sondern arabische und islamische Länder sollten immer die Überlegenheit des zionistischen Regimes akzeptieren. Daher ist die Hauptbedrohungsquelle für die Region ziemlich klar. Solange die falsche Regierung Israel die erste Reisestation des US-amerikanischen Präsidenten ist und das erste Ziel darin besteht, die Sicherheit und Überlegenheit Israels aufrechtzuerhalten, werden die Nationen und Länder der Region keinen Frieden und keine Stabilität erleben. Die Islamische Republik Iran betrachte die Sicherheit ihrer Nachbarn als ihre eigene Sicherheit, fügte Kanani hinzu. Biden und Lapid drohten auch noch Iran. Iran dürfe nach den Worten von US-Präsident Joe Biden nicht in den Besitz einer Atomwaffe gelangen. Dies sei ein vitales Sicherheitsinteresse sowohl für Israel als auch für die Vereinigten Staaten. Lapid betonte am Rande des gestrengen Gesprächs, es werde keinen atomar bewaffneten Iran geben. Hätte der Iran Atomwaffen, wäre das nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern für die Welt. US-Präsident Joe Biden reiste am Mittwoch in die besetzten Gebiete ein und traf sich mit Interims-Premierminister Yair Lapid, Präsident Isaac Herzog, Kriegsminister Benny Gantz und Ex-Premierminister Naftali Bennett sowie Ex-Premierminister Benjamin Netanyahu. Biden reist heute weiter nach Saudi-Arabien. Es ist Bidens erster Nahostbesuch seit seinem Amtsantritt vor 1,5 Jahren. Irans Sicherheitschef in Baku eingetroffen. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans ist heute zu Gesprächen mit Verantwortungsträgern der Republik Aserbaidschan auf dem internationalen Flughafen in Baku eingetroffen, wo er von seinem aserbaidschanischen Amtskollegen begrüßt wurde. Bei dieser Reise, die im Rahmen der geplanten Reisen in die Südkaukasusregion durchgeführt wird, wird Ali Shamkhani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, neben Treffen und Gesprächen mit dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheit, Ramil Usubov, auch den Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, treffen. Umsetzung von Vereinbarungen zwischen Teheran und Baku, Meinungsaustausch über die Verbesserung des Niveaus der Beziehungen sowie Überprüfung der jüngsten politischen, sicherheitsbezogenen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf regionaler und globaler Ebene zählen zu den Reisezielen des Sekretärs des Obersten Nationalen Sicherheitsrates in der Republik Aserbaidschan. Die Republik Aserbaidschan ist eine der Nachbarn Irans, der in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit Iran auf verschiedenen Gebieten ausbauen wollte. Die Beziehungen zwischen Iran und der Republik Aserbaidschan haben nach dem Treffen der Präsidenten der beiden Länder am Rande des Gipfeltreffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ECO, in Aschgabat, 28. November 2021, neuen Schwung bekommen. Geopolitische Realitäten und verbindende Faktoren wie Nachbarschaft, religiöse und historische Gemeinsamkeiten, demografische Homogenität und gemeinsame Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen erfordern es, dass Iran und die Republik Aserbaidschan als zwei Nachbarländer in bilateralen und regionalen Beziehungen eng und effektiv zusammenarbeiten und koordinieren sollten, was auch den Interessen der beiden Nationen und der Sicherheit und Stabilität in der Region entspricht. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Dele Sheida.
سر تا پای من خاکسترم کردی، چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم. ترسم سوز درد من آه سرد من گیرد دامن تو را کردی جفا دیگر مکن چشم عاشق را تر مکن چشم من گریان مباش این گونه عشق افشان مباش حیران و سرگردان مباش در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی دست غارت از شروع جانم گشوده ای از تو چه شد حاصلم همین که از دلم قرارم رو بوده ای کردی جفا دیگر مکن چشم عاشق را تر مکن سر تا پای من خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم سم سوز درد من آه سرد من گیرد دامن تو را کردی جفا دیگر مکن چشم عاشق را تر مکن
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, wir werden Ihnen, verehrte Zuhörer, die Provinz Nord-Khorasan, den grünen Juwel im Nordosten Irans, vorstellen. Die Provinz Nord-Khorasan entstand 2004 durch Aufteilung der Provinz Khorasan. Sie ist 28.000 Quadratkilometer groß und umfasst 8 Großräume mit Bujnoord als Zentrum. Im Norden grenzt die Provinz an Turkmenistan, im Osten und Süden liegt die Provinz Khorasan-Rezavi, im Südwesten Semnan und im Westen Golestan. So besitzt die Provinz eine gemeinsame Geschichte mit den Provinzen Khorasan-Rezavi und Süd. Die gemeinsame Geschichte geht auf die mittlere Steinzeit in den Regionen Jajarm und den Ansiedlungsorten der Parther zurück. Unter den Achämeniden zählte Khorasan zu den Satrapen. Die Assekiden haben dort wichtige Städte aufgestellt. Im Laufe der Geschichte sind verschiedene Völker und Gruppen wie die Mongolen und die Türken, die selbst aus Usbeken, Turkmenen und Tataren bestanden, diese Region durchlaufen. Khorasan Nord wurde bei den Sassaniden von einem Espahbod, einem Statthalter, regiert, den man Potguspon nannte. Er befehligte 4 Grenzschütze an 4 Teilen von Khorasan. 31 im Mondkalender drangen die Araber in Khorasan ein, danach bekehrten sich die Einwohner zum Islam. Khorasan stand bis 205 im Mondkalender unter Herrschaft der Bani Abbas-Sippe. In der islamischen Ära wurde Khorasan in 4 Regionen aufgeteilt, die nach ihren großen Städten Neishabur, Marv, Herat und Balch benannt waren. Am 283 im Mondkalender erreichte die Region durch die Taherian-Familie ihre Unabhängigkeit. Es folgten die Samanian, die Ghaznavian und Khwarazmshahian. Im 7. Jahrhundert im Mondkalender wurde die Provinz schließlich von den Mongolen erobert und von den Ilkhanen regiert. Die Katscharen haben sich 1273 im Mondkalender auf Druck der Engländer im Pariser Abkommen verpflichtet, sich nicht in interne Angelegenheiten Afghanistans einzumischen. In dieser Zeit wurde Khorasan in Ost und West aufgeteilt. Der östliche Teil in Afghanistan wurde von England und der westlichen von Iran kontrolliert. Nord-Khorasan ist ein gebirgiges Land mit ertragreichem Weidenland. Es liegt im Durchschnitt 1326 Meter über dem Meeresspiegel. Die Provinz ist umgeben von den Gebirgsketten Kopedar im Norden und Aladar und Shah Jahan im Süden. Der höchste Punkt ist der Gipfel des Shah Jahan auf dem Aladar-Gebirge mit 3051 Meter. Der niedrigste Punkt ist das Dorf Tazeyab am Atrak-Fluss, der 400 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das Klima ist aufgrund der Berge, Wälder, Weiden und der reichen Wasserressourcen sehr abwechslungsreich und über die Provinz verteilt verschieden. In den höheren Regionen von Aladar und Kopedar herrscht ein kaltes Gebirgsklima. In Mane, Samalran und Süden der Provinz ist das Klima gemäßigt, es herrscht ein Halbwüsten- und Halbgebirgsklima. Der Fluss Atrak ist der einzige ständige Fluss in der Provinz. Zahlreiche Quellen und die Ausläufer des Atrak sowie die 4 großen Staudämme Esfaroyen, Shirvan, Mone und Salmaran liefern das nötige Trinkwasser der Provinz. Die geografische Lage und die klimatischen Bedingungen haben eine günstige Grundlage für Landwirtschaft und Viehhaltung geschaffen. Der Ertrag, die Quellen und die reichen Wasserressourcen helfen dieser Grundlage. Landwirtschaft ist die hauptsächliche Wirtschaftsaktivität der Provinz, die sowohl traditionell als auch halbindustriell betrieben wird. Baumwolle, Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse, Industriepflanzen und Viehfutter sind die wichtigsten Produkte. Die wichtigsten Obstsorten sind Pflaumen, Kirschen, Sauerkirschen, Weintrauben und Äpfel. Auch die Viehhaltung ist sehr verbreitet. Das Vieh wird entweder in den Stallungen gehalten, auf Wanderwegen mitgeführt. Imkerei und Seide sind zwei weitere Felder, die in der Provinz betrieben werden. Auch Industrie ist in der Provinz vorhanden. Ein Petrochemiewerk, Zementfabrik und Plastikwerke, das Stahlwerk Esfaroyen, das Aluminiumwerk George Arm, Stromkraftwerk, Zuckerfabrik und Textilfabrik Shirvan, zahlreiche Baumwollfabriken, Nahrungsmittel, Landwirtschafts-, Baufirmen etc. spielen eine große Rolle in Nord-Khorasan. Das Kunsthandwerk ist ebenfalls beliebt. Teppich, Kelim und Georgim sind Produkte dieser Branche. Völkervielfalt und die Kultureigenschaften sind die wichtigsten Merkmale der Provinz. Die Region war früher der Knotenpunkt zwischen Ost nach West. Die Seitenstraße verlief im Süden der Provinz. Über diese Straße gelangten viele Völker in die Region. Heute wird demnach in verschiedenen Sprachen und Dialekten gesprochen. Die Einwohner sind meistens Kurmansch-Kurden, Türken, Turkmenen, Belutschen und Perser, die auch Tot genannt werden. Der persische Dialekt der Einheimischen wird Toti genannt. Bei Schah Ismail und Schah Abbas Safavi wanderten türkischstämmige Grelis und Kurmansch-Kurden in die Region, sodass hier diese Sprachen Fuß fassten. So ist es, dass Nord-Khorasan trotz ihrer relativ kleinen Flächen eine natürliche und kulturelle Vielfalt aufweisen kann. Das Handwerk wird von den Kurden, Türken, Turkmenen, Tats und der Belutsch-Minderheit betrieben, so ist auch hier eine große Vielfalt und hohe Feinheit zu bewundern. Das Handwerk ist das wichtigste Souvenir der Provinz. Das reiche Weidenland und die Viehhaltung ermöglichen einen reichen und billigen Zugang zu Rohstoffen für das Handwerk, darunter Wolle, Fäden, Tierhaut und so weiter. Die abstrakten Muster der Künstler wurzeln in ihren Überzeugungen und Glauben. Die Muster sind inspiriert von der Natur und dem Alltag. Sie haben eine symbolische Funktion übernommen und zeigen sich in Kelims, den kurdischen Esstüchern, Teppichen, Brücken und turkmenischen Lehnkissen. Die kurdische Tracht, traditionelle Stoffe und traditioneller Schmuck zählen auch zum Handwerk aus der Provinz. Ein weiteres Handwerk ist das Çoruk-Duzi. Es handelt sich um die Anfertigung von Schuhen und Fußbekleidung aus Leder und meistens in Rot. Nachdem das Schuhwerk angezogen wurde, zieht man es mit einem dicken und langen Band um den Unterschenkel fest. Pelas, ein weiteres Handwerkprodukt der Provinz, ist ein Kelim, der zum Anlehnen gedacht ist. Es hält Feuchtigkeit, Kälte oder Wärme des Bodens ab und wird daher auch häufig in den Zelten der Nomaden, die auf feuchtem Weideboden übernachten, verwendet. Pelas ist in anderen Landesteilen ebenfalls anzutreffen. Die Süßigkeit Şeker Panir, etwa Käsezucker, ist ein Mitbringsel aus Bujnur, das sehr großen Zuspruch findet. Dem werden verschiedene Geschmäcker wie Pistazien, Nüsse, Apfelsinen oder anderes beigegeben. Molkereiprodukte und Trockenfrüchte werden aus Faruj, Shirvan, Mone, Salmagan, Bujnud, Jojam und Germe als Souvenir mitgenommen. Wir müssen Sie nun verlassen. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
Freunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Mohtamedi mit dem Titel Guftam Rame Todoram.
Thank you. تو بندگی کن کو بنده پرورانه گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورانه گفتن غم تو دارم گفتن غم تو دارم گفتن غمت سراید گفتن که ماه من شو گفتن اگر براید گفتن اگر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, dies ist der letzte Teil unserer Reihe über die Menschenrechte im Islam. Heutzutage ist sehr viel von den Menschenrechten die Rede. Die allgemeine Prägung von Menschenrechtsprotokollen und Abkommen wurde schon von vielen Kritikern beanstandet. Denn diese Abmachungen wurden aufgrund einer einseitigen Betrachtung des Menschen getroffen und reichen nicht aus. Außerdem bleiben viele Verträge über die Menschenrechte nicht mehr als schöne Sprüche und wurden nicht umgesetzt. Juristische Persönlichkeiten und Planer fordern, dass die Menschenrechte so umschrieben werden, dass alle verschiedenen Seiten des Menschen berücksichtigt und neben diesen Rechten auch die Pflichten festgelegt werden. Es leuchtet ein, dass wenn der Mensch sich keiner Instanz gegenüber für verantwortlich hält, auch nicht den wahren Sinn seiner Rechte nachvollziehen kann. Während dieser Serie, die eine kleine Zusammenfassung über die Menschenrechte aus islamischer Sicht war, wurde versucht nahezubringen, dass die islamischen Rechte auf der Würde des Menschen aufbauen. Rechte und Pflichten des Einzelnen und der Gemeinschaft richten sich hierbei nach den aus Gottes Sicht richtigen Grundlagen. Falsche Wertmaßstäbe, die sich nach Rassen und ethnischer Herkunft richten, werden abgelehnt und die Menschen, egal welcher Hautfarbe, als ein Ganzes gesehen, von denen jeder das einzige wahre Privileg besitzen kann, stärker im Glauben und gottesfürchtiger zu sein. Der Islam lenkt die Beantwortung der Bedürfnisse des Menschen in ausgeglichene logische Bahnen. Imam Ali ibn Hussein, auch unter dem Namen Imam Sajjad bekannt, hinterließ uns unter anderem ein Werk über die Rechte. Imam Sajjad a.s. ist der Großenkel des Propheten Gottes sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Angesichts der herrschenden Unterdrückung zu seiner Zeit hat er das islamische Wissen in seinen Gebeten weitervermittelt. Seine Gebetssammlung ist als Sahife Sajjadiyye bekannt. Seine Rechtslehren hat Imam Sajjad im Risala Huquq niedergeschrieben, nämlich der Rechtsabhandlung, die wir in unserem Beitrag immer wieder herangezogen haben. In dieser Abhandlung werden 50 Rechte beschrieben und wir haben sie, liebe Hörer, in 50 Beiträgen mit diesen näher bekannt gemacht. Imam Sajjad weist in dieser Abhandlung auf wichtige elementare Feinheiten hin, die für die Beziehungen zwischen den Menschen wichtig sind und sagt, dass deren Beachtung die Mindestvoraussetzung für ein intaktes Leben ist.
In Wahrheit trägt die Rechtsabhandlung dieses Imams alaihi salam angesichts der wichtigen Rolle, die moralische Maßstäbe und Regeln in der Gesellschaft spielend, entscheidend zur Prägung der Moral der Menschen bei. Imam Sajjad hat in der Einleitung zu seiner Rechtsabhandlung daher geschrieben: Gott erbarme sich deiner. Wisse, dass Gott der Mächtige ist, der in jeder Lage und zu jeder Zeit über dich herrscht, für dich Pflichten festgelegt hat, die alle deine Organe und Gliedmaßen betreffen und jede Art des Handelns und Redens gegenüber Gott und dir selber, anderen und allgemein allen Gruppen der Gesellschaft gegenüber mit einbezieht. Aus diesem Grund mahnt Imam Sajjad die Menschen, dass Gott, der Schöpfer des Menschen und der gesamten Daseinswelt, ein Recht ihm gegenüber hat. Das wichtigste Recht Gottes gegenüber dem Mensch ist, dass der Mensch ihn anbetet und ihm dient und sich ausschließlich aufgrund von Erkenntnis und Liebe ihm zuwendet. Die Segensgaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat, wie die einzelnen Bestandteile und Organe des Körpers, von den Gliedmaßen bis zu den Augen und Ohren, besitzen ebenso Rechte, die der Mensch gemäß dem Islam beachten muss. Zum Beispiel besteht das Recht der menschlichen Hand darin, dass wir sie nicht für Abwegiges tun oder für eine Sünde und ein Vergehen einsetzen und sie nicht besüdeln oder für Diebstahl missbrauchen. Imam Sajjad alaihi salam hat auch für die sozialen Beziehungen des Menschen Rechte genannt und viele von diesen beachten wir Menschen überhaupt nicht. Zum Beispiel sind sehr viele Menschen heute egozentrisch, das heißt, nur wenige beachten die Rechte ihrer Freunde, Nachbarn und so weiter. Imam Sajjad jedoch sagt, dass der Mensch die Pflicht hat, seine Nachbarn und Freunde gut zu behandeln und ihnen zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ein Hörer schrieb im Zusammenhang mit unserem Programm: Ich freue mich und empfinde Zuversicht, dass die religiösen Vorbilder auch nicht die geringste unserer Handlungen vergessen und alle Punkte bezüglich der Beziehungen zwischen den Menschen berücksichtigt haben. Er schrieb weiter: Imam Sajjad alaihi salam hat durch die Erklärung dieser Rechte die Voraussetzungen für ein sinnvolles und auf ein hohes Ziel ausgerichtetes Leben geschaffen und lehrt uns Freundschaft und Liebe. Imam Sajjad hat auch die Wiederbelebung von Rechten und der richtigen Heranformung des Menschen in der Praxis vorgelegt. Der Islam lehnt die Versklavung des Menschen ab, jedoch gab es zu jener Zeit noch Reste von Sklaventum. Zur Befreiung der Sklaven von ihrem sehr leidvollen Leben hat Imam Sajjad sie ihren Besitzern abgekauft und sie eine Zeit lang bei sich behalten, um sie zu lehren. Danach ließ er sie ganz frei. Einige der Sklaven, die er freiließ, haben, wie die Geschichte bezeugt, hohe menschliche Stufen erreicht und wurden sogar zu wichtigen Gelehrten. Sie haben nach ihrer Freilassung ihren Kontakt zu dem Imam beibehalten, um sich weiteres Wissen bei ihm anzueignen. Imam Sajjad hat mit diesen Maßnahmen menschenfreundliche Ziele vor Augen gehabt und wollte die Menschen charakterlich veredeln. Abschließend hoffen wir, dass wir die Lehren der geläuterten auserwählten Führer in unserem Leben anwenden und die guten Früchte dieser Lehre ernten können.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoray ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.